Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Podcast-Special hier bei Deep Red Radio. Ich bin der Stefan und habe mir heute eine ganz tolle Gastsprecherin dazu geholt, nämlich die Lioba Schlösser. Hallo Lio.
Ja, hallo Stefan.
Wir möchten heute über den Film Possessor von Brandon Cronenberg sprechen, der soeben als Heimkino-Edition von Turbine Medien herausgekommen ist, Mediabooks und Steelbooks. Und zu dem ich mich extrem glücklich schätzen darf, ein sehr umfangreiches Booklet beigesteuert zu haben, was lange in der Mache war, das ganze Produkt. Und weil dieser Film etwas spezieller ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben wir uns gedacht, möchten wir tiefer eintauchen und über die Themen und Motive sprechen. Und da ist die Lio heute mit dabei. Denn was machst du denn so, Lio? Erzähl mal was über dich.
Ja, was mache ich denn so? Ich bin auch Filmwissenschaftlerin und arbeite aktuell an einer privaten Universität in Potsdam, das ist die XU University. Da bin ich in der Gleichstellung tätig, was einfach daher kommt, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren mit den Bereichen Gender, Queer Studies, Film und Gender, Film- und Körpertheorie, Körpern auf der Leinwand und Gender und Queer Studies und Film und allen möglichen komplexen und sich daraus ergebenden Themenkombinationen beschäftige und auch dazu publiziere und dazu forsche. Und glaube ich, klingt schon an, wieso dieser Film für mich so spannend ist, weil es natürlich genau darum geht, also um Identitäten und Körper und um die Frage, wie das zusammenhängt oder auch nicht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf und dass ich den spannenden Film mit dir diskutieren kann.
Ja, da freue ich mich auch sehr. Lass uns doch mal direkt einsteigen in unsere ersten Seherfahrungen mit dem Film. Der Film ist ja jetzt schon, würde ich sagen, eine Weile alt, also eigentlich 2 Jahre. Er hatte im Januar 2020 Weltpremiere beim Sundance. Da war er schon fertiggestellt und wurde gezeigt. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis er in die US-amerikanischen Kinos kam. Ich glaube, bis im Herbst 2020, da auch dann teilweise in einer zensierten Fassung. Und erst im Juni 2021, also inmitten von Corona, minimalen Lockerungen lief er leicht gekürzt hier in Deutschland im Kino in der FSK 18-Fassung. Und erst jetzt ist er ungeschnitten als Heimkino-Medium raus in einem recht ordentlichen Release halt mit verschiedenen Cover-Artworks auch und größerer Aufmerksamkeit. Und ist eben jetzt auch ungekürzt durch die FSK 18-Prüfung, dass man ihn auch also bewerben darf, offiziell handeln darf. Wurde also nochmal so eingereicht und ist jetzt ungeschnitten so freigegeben. Mit diesen Kürzungen, das klingt immer so, ja, ungekürzt Film, ist das jetzt wichtig? Wir wollen über den Film die Themen sprechen. In dem Film war es dann tatsächlich so, fand ich, dass 1-2 Stellen in der gekürzten Fassung gefehlt haben, die jetzt den Film nicht unkenntlich gemacht haben. Er funktioniert immer noch sehr gut in dieser um 1 Minute gekürzten Fassung. Aber ist so ein kleines, wichtiges Detail, nicht so kleines, wichtiges Detail, war dann doch weg. Und da sprechen wir dann auch drüber. Was aber diese Szene oder dieses Bild dann in dem Film für eine Bedeutung hat. Genau. Also erstmal dazu. Und jetzt denken wir, dass ein guter Zeitpunkt ist, über den Film zu sprechen, dahin sich die Leute jetzt eben auch holen können, anschauen können und diskutieren können mit uns. Genau. Also, was waren deine ersten Erfahrungen? Wann hast du ihn gesehen oder was war dann deine unmittelbare Reaktion nach dem ersten Sichtung?
Also, ich muss sagen, ich habe ihn ungefähr zeitlich gesehen, als er in Deutschland in die Kinos kam, aber nicht im Kino. Das heißt, die erste Version, die ich gesehen habe, war eine ungekürzte Version. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeiten hatte ich Zugang zu einem Streamer. Und ich habe also den Film, also mein erster Eindruck war der Film so, wie er wirklich intendiert ist, ohne diese fehlende Minute. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich darüber sehr froh, weil der erste Eindruck ist ja immer der unverfälschte, worauf man dann alles andere aufbaut. Und entsprechend hat mich der Film erstmal, ich würde eigentlich sagen, irgendwas zwischen verstört und irritiert. Also ich konnte den nicht wirklich greifen. Ich war mir auch nicht sicher, was ich da gesehen habe und warum. Und da ich ja nun Zugang zum Film hatte, habe ich ihn direkt zweimal an zwei Abenden hintereinander geguckt. Und beim zweiten Mal wurde mir dann irgendwie erstmal klar, was ich da überhaupt gesehen habe. Und ich konnte dann so langsam auch diese einzelnen Ebenen, die der Film aufmacht, irgendwie mal auseinanderhalten und miteinander verknüpfen und damit irgendwie in meinen Gedanken spielen. Und ich habe ihn dann ein drittes Mal gesehen, ein paar Tage später. Und dann irgendwann habe ich ihn noch mal im Kino gesehen, also in Deutschland in der geschnittenen Fassung, wo da die Minute fehlte und wo es, also kann dir auch zustimmen, der funktioniert. Aber der ist trotzdem wesentlich weniger intensiv, fand ich, obwohl das nur eine Minute ist und man jetzt so denken könnte, naja, was machen denn 60 Sekunden? Aber es sind halt Versatzstücke, die da fehlen, die wirklich Intensität transportieren, also für mich zumindest. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass mein erster Eindruck der vollständige war. Aber der war dann auch umso intensiver und der war umso irritierender und hat mich, glaube ich, umso mehr herausgefordert. Ich kann mich nicht erinnern, bei welchem anderen Film ich das hatte, dass ich ihn wirklich dreimal hintereinander geguckt habe und dann erst so weit war, dass es für mich okay war. Also dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich den Film gesehen. Ich habe da wirklich drei Anläufe gebraucht.
Mhm. Kann ich super nachvollziehen. Ich hatte auch journalistisch beruflich die Möglichkeit, noch vor dem Kinostart etwas deutlich zuvor dann den Uncut Streamer zu gucken. Habe ihn mit meiner Frau angeschaut, weil ich das Thema mich ein bisschen kurz angeteasert hatte. Also ich lese über Filme vorher von der Handlung nie was. Ich möchte das nicht. Ich möchte vom Film vereinnahmt werden. Aber man liest ja schon kurz, okay, es geht um was Kritisches, also nichts Jugendfreies, also was ein bisschen was Heftiges. Wo es eben auch mit psychologischem Ansatz ganz vorsichtig gesagt rangeht. Es waren so drei Zeilen, die ich gelesen habe, also Auftragskiller, Körper, irgendwie was, ne? Und dann haben wir uns den Film zusammen angeschaut. Ich habe gesagt, ich habe hier eine Empfehlung von einem Kollegen, der könnte was ganz Großes sein. Haben wir uns dann zusammen angeschaut. Meine Frau ist jetzt nicht so der Horrorfan, das ist auch völlig okay, ne? Und ist bei Horrorbildern oder Extrembildern eher vorsichtig und Thriller schon, also schon auch Thriller, wo schön gestorben wird, wo man auch mal Leichen sieht. Das ist ja alles eine persönliche Sache und ich bin ja da auch immer so, das muss man den Zuschauenden selbst überlassen, was sie an sich wie heranlassen, weil nur so funktioniert der Zugang, der muss ja freiwillig kommen. Und in dem Fall war es aber für mich als jetzt oder für uns als Paar, für mich, der sich extrem viel mit Film beschäftigt, umso befriedigender, weil ich gespürt habe beim Gucken, wie sie auch voll auf den Film permanent drauf einsteigt. Also wie sie dran geblieben ist, sehr gepackt war, sehr gebannt. Da habe ich mir gedacht, okay, da habe ich was Richtiges vorgeschlagen für uns beide in dem Fall. Und ich fand ihn auch unglaublich spannend und interessant erstmal, weil mich halt Themen, so leichter Science-Fiction anhaucht, Thriller, Killerfilme, dann noch diese sehr stylisch durchkomponierten Bilder, das hat mich schon sehr gecatcht alles, ne? Und waren dann, das war meine Reaktion am Ende, erstmal total geschockt. Also das war so ein Ende mal wieder, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, wo ich so ein Ende hatte, wo ich mir dachte, irre, also das verfolgt dich jetzt schon mal noch so in die Träume kurz mal rein. Und es war auch so, ich habe über den Film echt zwei Tage lang nachdenken müssen, auch über alles das, was ich gesehen hatte. Das passiert bei mir immer weniger, je mehr Filme ich schaue. Das ist vielleicht so eine Abstumpfung, ich weiß auch nicht, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, früher als Jugendlicher mir Spider-Man im Kino angeschaut habe, vor 15 Jahren, oder vor 20 Jahren, dann hat mich das mehr beeindruckt und mehr zum Nachdenken bewegt, als wenn ich mir heute mit meinem Sohn den neuen Spider-Man anschaue. Anderes Thema jetzt, aber das war jetzt ein Film, der hat irgendwas gezeigt, was ich so in der Dichte als Spielfilmlänge so noch nicht oder schon lange, lange nicht mehr erlebt habe. Ja, das war meine erste Sichtung. Und dann habe ich ihn mir auch dann, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen später nochmal angeschaut. Ich habe ein bisschen Zeit verstreichen lassen, weil ich hatte keinen unmittelbaren Auftrag deswegen. Und habe ihn nochmal angeschaut und fühlte mich da bekräftigt. So, und dann ist Zeit verstrichen und dann kam der ins Kino und ich war auch gespannt, ob er ungekürzt kam und das habe ich dann alles verfolgt und hier eventuell geschnitten, Verleiher, egal. Also im Kino angeschaut, da in dem Fall nochmal alleine, lief er nur in Dresden an einem einzigen Abend eine einzige Vorstellung überhaupt. Es war eine einzige Vorstellung überhaupt von dem Film in der Stadt und dann nie wieder. Da waren dann, glaube ich, 10 Leute im Kino oder 12 und da habe ich auch gemerkt, okay, er ist leicht zensiert, aber wie das nochmal bei den Bildern und dem Ton im Kino kam, das war schon großartig. Und ich habe den Film da auch nochmal richtig aufgesaugt, weil ich eben die Bilder geschätzt hatte vorher. So, und dann kam es zu halt ein paar glücklichen Umständen, ein bisschen Kommunikation hier und dann kam der Kontakt mit dem Label Turbine bezüglich dieses Titels eben stärker raus und dann hieß es, wir würden den tatsächlich bringen, wir sind da gerade dran, möchtest du was machen? Und da haben sich bei mir erstmal das Herz abgeflattert, ich sag, das ist total toll, ich bin total glücklich, weil das eben ein Film ist, der mich halt lange beschäftigt hat, viel länger als andere Filme. In der letzten Zeit. Ich schreibe ja zu diversen, nicht sehr vielen, aber diversen Filmen mal Booklets. Aber das war so ein Wunschtitel einfach, wo du merkst, das willst du jetzt machen. Du hast so viele Gedanken dazu. Und dann habe ich das Booklet, ich glaube, ich habe 5 Wochen gebraucht. Also ich habe auch eine Woche Urlaub dabei gehabt. Ich habe wirklich, das war eins von den Booklets, habe ich sehr lange dran geschrieben. Es ist auch viel geworden. Aber eben auch, ich musste meine Gedanken eben erstmal sortieren. Und das zeugte von dieser ersten Sichtung, die auch erstmal, ich wollte diesen Eindruck, über den wir jetzt ja auch noch sprechen wollen, wollte ich zum einen in dem Booklet drin haben, also dieses erste Gefühl, ich habe das Annäherung genannt, die ersten 3 Seiten, und dann die Themen, Motive abarbeiten, so, dass es trotzdem noch für potenzielle neue Zuschauer spannend bleibt, auch wenn sie den Text gelesen haben. Aber ich habe beschlossen, ich gehe da ganz tief rein und ich analysiere dann auch die Motive und lasse da auch nichts raus oder sage, da möchte ich jetzt nicht spoilern, das macht keinen Sinn. So, und das war mein Gefühl mit Possessor. Also, wo ich schon damals dachte, das könnte so ein Kultklassiker werden, auf sein Genre bezogen, mal gucken, wie er sich macht, weil der Markt wird ja immer härter und es ist ja jetzt kein publikumsfreundlicher Film. So, Punkt. Das war es von mir dazu. Genau. Jetzt ist er raus und jetzt sprechen wir drüber. Also, ich möchte eine ganz kurze Zusammenfassung geben und alle, die uns zuhören, wissen, das ist jetzt hier ein Analysegespräch. Wir spoilern extrem und heftig. Es bringt absolut nichts, das Gespräch vor dem Film zu hören. Jetzt habe ich es 2-mal gesagt und los geht's. Also, wir haben eine Auftragskillerin. Ich weiß gar nicht, ob man sie Tasha oder Tassia, das habe ich.
Tassia
und Foss, ja. Also, ja, immer mal Tasha auch gehört. Es kommt natürlich von Natascha, es ist so eine Kurzform. Und sie ist Auftragskillerin. Wir sehen sie aber am Anfang nicht. Wir sehen eine andere Frau. Wir wissen gar nicht, wer die Frau ist. Und diese Frau, afroamerikanischer Herkunft, begeht einen extrem brutalen Kill, einen Mord an einem Mann. Das Blut spritzt wirklich in Fontänen. Die Leinwand färbt sich rot. Muss man wirklich so sagen, wurde wirklich mit garstigen Bluteffekten da. Erstmal Brett vom Kopf, Schock. Was sehe ich da? So. Dann hält sich die Frau, also die afroamerikanische Auftragskillerin, Assassine offenbar, so denken wir, eine Waffe ins Gesicht, in den Mund und sagt, holt mich hier raus. Wo man so denkt, okay, hier wird ein Spiel gespielt, sie ist irgendwie in einem Auftrag unterwegs und will sich selber erschießen. Das schafft sie dann aber nicht, das ist wichtig, darüber müssen wir dann noch sprechen. Sie zögert, sie kann das selber dann irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen und wird dann von den Ordnungskräften zersiebt, erschossen, sehr blutig. Und wir sehen halt 2 Leichen liegen, also Blut überall. Und dann sehen wir die Frau, um die es eigentlich geht, an einer Maschine, in einem weißen Kluft, sehr gespenstisch, wie sie aufatmet sehr laut und erwacht. Und dann begreifen wir, okay, diese Frau, die gespielt von Andrea Riseborough, ist eine Auftragskillerin, die in die Körper anderer schlüpfen kann, um in ihren Körpern Auftragsmorde zu begehen. Das ist erstmal die Grundkonstellation. Und dann lernen wir weitere Figuren kennen. Ihre Auftraggeberin, ihre Chefin. Und der Hauptpart des Films ist eigentlich, dass sie einen richtig großen Auftrag jetzt bekommen soll, der über mehrere Tage geht. Also sie soll 3 Tage am Stück in den Körper eines Mannes dann schlüpfen. Und ich glaube, es ist Industriespionage und auch, wie soll man sagen, sie wollen halt in die Firma Sue-Through infiltrieren, weil der Schwiegervater, sie schlüpft den Körper eines jungen Mannes, gespielt von Chris Abbott, und dessen Schwiegervater in Spee, sage ich mal, gespielt von Jean Bean, den wir dann später kurz mal sehen, ist halt der Geschäftsführer dieser Firma. Und über ihn will sie an ihn rankommen, um die Firma eben zu infiltrieren. Das ist der Auftrag. Wie die jetzt genau zusammenhängen, also diese geheime Assassine-Firma mit Suthru, ob das jetzt Hintergründe hat, ob welche Manager da im Hintergrund sitzen und Fäden ziehen, das ist erstmal, darum geht es nicht, sondern es geht um ihren Part als Bodyswap-Auftragskillerin und was das mit ihr macht und was das mit ihrem, sage ich mal, Wirtsopfer, dem jungen Mann macht, in den sie reinschlüpft. Weil da beginnt dann eine eine Wechselwirkung. Da funktioniert das dann auf einmal nicht mehr so wie geplant und die Intimitäten verschieben sich dann. Und darüber möchten wir sprechen. So, Leo, jetzt darfst du mich hier ein bisschen ablösen. Jetzt habe ich ein bisschen was zum Inhalt gesagt. Die Rollenverschiebung von Chris Abbott bzw. Andrea Riseborough zu Chris Abbott, wie hast du die wahrgenommen oder wie wird die uns gezeigt?
Ja, also ich glaube, das ein Stichwort ist schon gefallen und das ist das Stichwort Ebenen. Also der Film macht in allem, was er zeigt, finde ich, also auch visuell, ich nehme an, über die Stilmittel werden wir auch noch reden, macht der verschiedene Ebenen auf. Somit auch verschiedene Identitätsebenen. Wir haben einfach die Identität der Auftragskillerin von Tasia. Und wir haben die Identität des Opfers, ich nenne jetzt einfach mal Opfer. Und diese beiden Ebenen, die verschwimmen miteinander, weil natürlich sie in sein Bewusstsein eindringt und sich dort eben festsetzt als Parasit und ihn dann lenkt, also seinen Körper lenkt und auch sein Bewusstsein. Und was dann passiert, also ich spoilere jetzt auch ohne Ende, damit ich es auch einmal gesagt habe, was dann passiert, ist halt, dass sie über diese 3 Tage versucht, die Kontrolle zu behalten und dass ihr das immer weniger gelingt und dass er offenbar gegen diesen Parasiten, also gegen ihr Bewusstsein, in seinem Bewusstsein ankämpft. Und dass es dann dazu kommt, dass diese Ebenen, die sich eine Zeit lang gut überlagert haben, so ein bisschen auseinander gedrückt, gezogen, gerissen werden. Und das für mich wahnsinnig Interessante daran, weil, also für die Zuhörenden, die den Film nicht gesehen haben, die werden sich jetzt fragen, ja, wie sieht man denn das im Film? Wie ist denn das darstellbar? Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Der Film schafft es für mich auf eine wahnsinnig überzeugende Art und Weise, so eine Identitätskonstellation darzustellen durch eben visuelle Stilmittel, durch Farben, auch durch Geräusche, durch bestimmte immer wiederkehrenden Geräusche oder Soundeffekte an bestimmten Stellen, durch bestimmte wiederkehrenden Farben an bestimmten Stellen, durch eine bestimmte Schnitttechnik an bestimmten Stellen, durch Überlagerungen von Bildern und Farben und Geräuschen, Überlagerung von Stimmen auch. Also wir hören nicht nur ihre Stimme, wir hören teilweise die überlagerte Stimme von ihm und ihr und wissen, okay, das ist gerade der Kampf, den wir hören in einem Bewusstsein zweier Personen. Also es sind alles Ebenen, die ineinander verflochten sind und die dann mal kongruenter miteinander funktionieren und mal weniger. Also wo man mal das Gefühl hat, okay, es ist jetzt eigentlich eine Ebene. Wir sehen jetzt oder hören jetzt nur sie oder nur ihn und dann verschwimmt das miteinander wieder und dann wird es wieder auseinandergerissen. Also das ist super. Ich glaube, dynamisch ist ein gutes Wort, um das zu beschreiben. Und das ist erstmal mein erster Eindruck gewesen, jetzt so ganz ungefiltert. Und klar, da ich mich natürlich viel mit Genderfragen und Identitätsfragen beschäftige und auch immer wieder mit der Frage, wie wird Identität dargestellt oder kann man Identität filmisch darstellen und wann macht es Sinn und wann ist es nachvollziehbar, war das natürlich ein super spannender Aspekt für mich. Also wie wird das dargestellt, wie macht der Film das, wie zeigt der Film uns diesen inneren Kampf, den man ja im Körper nicht sieht, weil wir sehen, ihren Körper sehen wir fast gar nicht. Wir sehen seinen Körper, weil sie ist ja in seinem Bewusstsein und er ist der Protagonist, also sein Körper ist der Protagonistenkörper, so rum, den wir die ganze Zeit sehen. Und trotzdem ist uns aber klar, dass wir eigentlich ihr Bewusstsein agieren sehen. Und an den Stellen, wo das dann zurücktritt, wird uns auch das klar. Und ich fand das halt wahnsinnig spannend, mit welchen filmischen Mitteln und mit welchen Kunstgriffen der Film uns das transportiert. Diese verschiedenen Ebenen und dieses Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen. Und für mich sind da bestimmte Sequenzen, glaube ich, am zentralsten gewesen. Und das sind dann ironischerweise auch die, die gekürzt werden in der gekürzten deutschen Fassung. Das ist einmal eine Sexszene zwischen ihm und seiner Freundin Ava, die aber nicht er erlebt, sondern die eigentlich Tasia erlebt, weil sie ihn ja besitzt. Und dann ist es eine Mordszene relativ am Ende. Und ich weiß nicht, vielleicht macht es Sinn, dass wir über die 2 Sequenzen mal, also dass wir da mal einsteigen. Mal gucken, wie wir beide das so empfunden haben. Also mich würde es auch interessieren, wie jemand das empfindet, der nicht, dessen Hauptfokus jetzt nicht dieses Identitätsthema ist und der sich nicht in x verschiedenen anderen Filmen damit auseinandergesetzt hat und nicht diese Fokusbrille auf hat, sondern der vielleicht ein bisschen mehr von außen guckt, weil ich glaube, das ist da schon, das ist die Frage, ob es Unterschiede in der Wahrnehmung gibt oder nicht. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, weil für mich war das einfach auch wirklich das Spannendste am Film. Dieses Spiel mit den Identitäten, die Art, wie es dargestellt wird, wie die Stilmittel und der Sound und das Bild und die Farben und alles da irgendwie mit reinspielt. Wie hast du das empfunden? Also gerade insbesondere diese zwei Sequenzen oder diese Identity Shifts oder wie immer man das nennen will, wie war das für dich?
Ja, Identity Shifts trifft es ganz gut. Genau, ich finde den Ansatz gut. Das machen wir so, dass ich vielleicht so in 3-4 Minuten dann zu den Szenen komme. Ich würde bloß gern mich verbal kurz nur noch hindenken, weil sie ja am Ende einer konsequenten Bilder- und Formkette stehen. Denn das mit den Farben, was du angesprochen hast, ist ja schon mal sehr bezeichnend, denn der Film ist sehr überstilisiert, was seine Optik, Ästhetik angeht. Der Kameramann Karim Hossein hat früher selber schon Filme gemacht und ist, das kann man sagen, sehr innovativ, was Kameraführung betrifft. Also die beiden haben das schon als starkes Duo zusammen gemacht. Sie haben auch vorher einen Kurzfilm gemacht, 7 Monate vorher kam der raus, der ästhetisch sehr ähnlich ist. Also geht's, ist eigentlich schon die Grundstory von Possessor in einem Kurzfilm erzählt. Nämlich, dass eine junge Frau ein Gerät hat und da über das Gerät in eine Gedankenwelt kommt. Und man hat auch schon diese überlagerten Bildern, wo diese, sag ich mal, zerrissenen oder schreienden Gesichter auf diesem blauen oder roten Hintergrund oder in diese Farben getaucht übereinander gelagert werden. Also diese Formenüberlagerung, das haben sie da schon probiert, wollten da schon das Konzept ästhetisch erforschen, jetzt aber eben spielfilmfüllend. Das heißt, der entscheidende Punkt für mich am Anfang war der, dass sie, die Protagonistin, also wir sehen sie ja am Anfang nicht und wir sehen sie, wie du gesagt hast, über die meiste Zeit nicht. Wenn man es, ihre Story ist eigentlich die der Killerin, aber genau, wir sehen ihn. Das heißt, der Christopher Abbott trägt mit seinem Spiel, das hat mich so fasziniert, und das hat mich am Anfang auch verunsichert, als ich den Film gesehen habe, weil sie kommt kurz raus aus ihrem ersten Auftrag, dann wird kurz was gesprochen, dann hat sie eine kurze Hintergrundgeschichte mit ihrer Familie, besucht da jemanden und geht eben zum nächsten Auftrag, zum Job, wie man so möchte. Und dann verschwindet sie ja wieder. Das fand ich schon mal interessant und mutig und auch progressiv zu sagen, okay, es geht eigentlich um die Figur, aber diese sehen wir eigentlich die meiste Zeit nicht. Genau das, was du angesprochen hast. Und dann fand ich das so spannend, okay, der Film nimmt mich trotzdem sehr stark an die Hand und lässt mich nicht los. Wie schafft er das? Das habe ich mir dann nach dem zweiten Sichtung sehr viel Gedanken gemacht. Aber das hat mich beim ersten Sichtung beschäftigt. Nämlich durch sein Spiel. Also Christopher Abbott als Schauspieler, wie er das spielt. Denn er spielt ja nicht nur sich, und er spielt ja eigentlich gar nicht mehr sich als jungen Mann, sondern er spielt von Anfang an eine fremde Person. Das erste Mal, wenn wir ihn sehen, wie er erwacht. Wir sehen ihn vorher, glaube ich, nur auf einem Archivbild, wo sie sagt, das ist dein Auftrag, da sehen wir sein Bild. Und wir wissen, das ist der Mann. Aber das ist auch so ein bisschen hochkontrastiert, schwarz-weiß, dass man, das sieht auch entfremdet aus. Also man sieht ihn als Foto, aber so sieht er ja im filmischen Bild nicht aus. Da sieht man viel besser sein Gesicht. Das heißt, er wacht auf und ist aber eigentlich schon sie. Das heißt, er spielt uns mit seiner Mimik, mit seinem Körper spielt er uns eigentlich schon sie. Und das fand ich total, total progressiv. Zu sagen, auch wie die da vielleicht rangegangen sind mit ihm, du spielst von Anfang an eigentlich eine andere Rolle. Du spielst eigentlich eine andere Person, nämlich die dich besitzt. Und dann beginnt der Film ja immer diese Störungen, dieses Aufbrechen reinzubauen, dass man also einen Teil von ihm, der ja scheinbar sein soll, ohne ihre Besitznahme, durchbricht durch ihre Besitznahme. Also er spielt von Anfang an eine hybride Person. Und diese Hybridität wird immer stärker. Und das, jetzt kommen wir zu dieser Sexszene, die enorm wichtig ist, die du angesprochen hast. Die ist ja so gefilmt, dass er, also eigentlich ja sie spielt das, in ihrem Körper eine Sexszene mit der Ava hat, einer Freundin, die Tochter von diesem Chef, um den es geht. Und die liegen auf dem Bett und sie hat die Position oben, sie sitzt. Und wir sehen aber eben sie, also wir sehen sie, wie sie mit ihr koitiert, also Andrea Riseboroughs Gesicht, die Brüste, und die Kamera schwenkt nach unten und dann sehen wir einen Penis, also sein Geschlechtsteil wieder. Das heißt, in einer derselben Einstellung verschmelzen die Geschlechtsmerkmale sowohl von ihr als auch von ihm in einer Einstellung, in einem Schwenk, und dann sehen wir die Freundin unten liegen, wie sie Sex haben. Aber was ist das, Leo? Ist das hybride Geschlechterformen in einem filmischen Bild dargestellt? Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Geschlecht und Gender und Identität. So, und da kommst du jetzt vielleicht wieder ins Spiel und kannst da besser differenzieren. Aber das waren für mich die Formen, wo der Film ja auch klar gesagt hat, ich zeige hier hybride formen und gestalten und alles meandert hin und her. Wow, ja.
Ja, also es ist schon sehr komplex, obwohl wir uns noch nicht so lange unterhalten hier. Sehr schön. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, und ich glaube, davon habe sogar ich mal geträumt, während meiner drei Nächte des Dreimalsehens des Films hintereinander, dass es diesen Moment gibt, wo sie diesen Apfel schneidet. Und sie hat eine ganz besondere Art, wie sie einen Apfel schneidet. Sie schneidet den, wenn sie den isst, nicht einmal durch in der Mitte und schneidet den dann in Viertel oder in Achtel oder so, sondern sie schneidet ein Stück aus dem Apfel raus, wie wenn man so ein einzelnes Stück aus dem Kuchen rausschneidet. Und das isst sie. Und dann schneidet sie das nächste Stück aus dem Apfel raus und isst das. Und das macht sie ganz am Anfang, als sie als Figur eingeführt wird. Und wenn sie dann von ihm Besitz ergriffen hat und in seinem Körper ist, macht sein Körper das auch die ganze Zeit. Und das ist für mich so ein ganz zentraler Moment gewesen, wo ich dachte, ja, an solchen Kleinigkeiten als Beispiel, es gibt noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber das ist für mich die prägnanteste, sehen wir halt, dass es nicht er ist. Also dass nicht sein Bewusstsein gerade agiert, sondern ihr Bewusstsein in seinem Körper gerade agiert. Und das ist schon, also da fängt eigentlich das Hybride ja schon an. Eine Form des, der fluiden, hybriden Identität, würde ich es jetzt erstmal einfach nennen. Und die ist permanent fluide, weil die beiden Identitäten kämpfen permanent gegeneinander und mal hat halt die eine Identität die Oberhand und mal für eine kurze Zeit die andere und mal war ich zumindest mir auch gar nicht so sicher, wen ich da eigentlich gerade sehe. Also es gab so ein paar Irritationsmomente, wo ich dachte, na, wer ist es denn jetzt? Das auch. Und um zu dieser bestimmten Sexszene zu kommen, ja, und genau das ist ja auch ein Moment, der in der Cut-Fassung rausgeschnitten ist. Also dieser, ich nehme mal an, einfach wegen des irrigierten Penis hat man das rausgenommen, nicht wegen was anderem, was aber so schade ist, nicht um das Geschlechtsteil, sondern um diesen Moment des hybriden Körpers. Weil wenn man nur ihr Gesicht und ihre Brüste sieht und dann ist ein Cut, dann wird diese Hybridität ja gar nicht so im Bild deutlich, weil man gar nicht diese eine einzige Einstellung hat, die eigentlich zwei Geschlechter miteinander vereint, also zwei biologische Geschlechter. Und somit eigentlich auch zwei Identitäten und zwei verschiedene konträre Gender-Identities miteinander vereint. Und das ist das Interessante, weil wie du richtig sagst, wir müssen einmal unterscheiden natürlich zwischen der Geschlechtsidentität, also dem, was im Englischen Gender heißt, dass sich eben Tassia wahrscheinlich, so wie wir das entnehmen, auch als Frau und als weibliches Wesen definiert und dass er sich, so wie wir das dem Film entnehmen, auch als männliche Person definiert und dass das natürlich cisgeschlechtlich mit den Körpern übereinstimmt. Also er hat einen biologisch männlich ausgeprägten Körper und ein männlich ausgeprägtes Geschlechtsteil und sie hat offensichtlich weiblich ausgeprägte primäre oder sekundäre Geschlechtsorgane. Das ist einmal dieser Sex- und dieser Gender-Aspekt, den wir unterscheiden müssen. Und dann gibt es noch den eigentlichen Identitätsaspekt, den man nochmal loslösen kann von Sex oder Gender, weil wir sind ja nicht nur unsere Geschlechtsidentität, wir sind ja viel mehr. Wir haben ja eine viel komplexere Identität, wo Geschlecht vielleicht ein Merkmal von ist, aber wir bestehen ja aus vielen kleinen anderen Merkmalen, sei es halt sowas, wie wir unsere Äpfel schneiden oder wie wir unseren Kaffee einschenken oder dass wir bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art machen und dass nur wir eine bestimmte Form haben, uns zu artikulieren oder uns zu bewegen. Das kennt man ja auch von Menschen, die man um sich hat und von geliebten Menschen, dass die eine ganz bestimmte Art haben, sich zu bewegen oder den Kopf zu drehen oder irgendwas zu machen. Und das mag man dann sehr und da achtet man sehr drauf. Und an diesen kleinen Merkmalen macht sich ja auch Identität fest. Und für mich war halt das Spannende, dass der Film diese kleinen Merkmale wirklich mit reinnimmt. Und das ist eine enorme, wie du richtig gesagt hast, schauspielerische Leistung auch von ihm, dass er es wirklich schafft, von zwei Figuren oder zwei Rollen das so zu vereinen, dass wir als Zuschauende, wie wir die Charaktere ja gar nicht kennen, das sind keine geliebten Personen von uns, das sind keine Menschen, wo wir wissen, oh, derjenige räuspert sich so oder derjenige hebt den Kopf so oder macht dieses oder jenes. Und trotzdem kommt es für uns rüber und trotzdem wissen wir genau, ohne die Person zu kennen und ohne, dass die Personen eigentlich existenzielle, tatsächliche Personen wären, das ist ja alles fiktiver Charakter, ist das so konstruiert und auch so gespielt und so rübergebracht, dass wir das genau sehen können. Und das ist für mich das Faszinierende, wo man dann wirklich die Gender Identity und die sexuelle Identität und die anderen identitären Aspekte, wo man die wirklich lesen kann, ohne dass man die Personen als Personen kennt. Und das finde ich ist eine enorme Leistung des Films und auch der Schauspielerei, also von ihm. Ja, explizit würde ich dir zustimmen.
Genau. auch daran anknüpfend, wie du sagst, wir kennen sie ja nicht, diese Figuren. Und ich würde auch jedem Zuschauenden, der den Film gerade gesehen hat, zustimmen, wenn er sagt, die Figuren sind sehr kühl oder der Film ist generell sehr kalt. So ein eiskalter Killer-Thriller, unnahbar, absolut, erstmal vom Gefühl her. Wenn man sich dann, wie gesagt, mehr damit beschäftigt, ist er, finde ich, nicht zwingenderweise unnahbar. Man kann sich ihnen sehr gut nähern in diesen Nuancen, die sie spielen. Er ist ein sehr persönlicher Film. Ich würde auch sagen, ein extrem gefühlvoller Film. Also im Sinne, dass Gefühle eine extrem wichtige Rolle hier spielen, weil sie so nuanciert, so klein abgestuft Aufmerksamkeit bekommen, wie dieses Apfelschneiden. Auch wieder so ein schönes Detail, was ich nie so im Vordergrund drin hatte. Also ich habe es schon auch gesehen und so, aber und das ist das Schöne an dem Film, man entdeckt immer wieder Sachen. Es kommen ganz viele Details sicher noch zum Vorschein. Der Film macht es uns nicht ganz schwer, weil er spielt mit Ästhetik und Farben. Und die Farben, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, erstmal ob und wie ich das dann in dem Booklet schreibe, ob es bloß kurz einen Satz, einen Absatz oder sogar ein eigenes Kapitel bekommt. Und es hat dann tatsächlich ein eigenes Kapitel bekommen, weil je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr war mir hier die Funktion, die Wichtigkeit der Funktion der Farben, der filmischen Farben als narratives Element wichtig. Und das ist was, ja, da kann ich jetzt gerne auch mal so ein Thema anreißen, was vielleicht nicht jeder gern hört, weil ich weiß, es gibt da ein, zwei Forschergruppen, die sich mit Farben im Film, also auch renommierte Forschergruppen, das ist ja auch okay, aber das ist für mich dann Materialwissenschaft im Sinne, die sich eben mit Farben im Film als eine kreative Prozesselement beschäftigen und das erforschen. Das ist ja auch ein berechtigtes Forschungsfeld und sehr komplex und spannend, filmhistorisch zu betrachten. Wie wurden damals Farbfilme entwickelt und so weiter. Ne? Dieses ganze Eigenwissenschaft, berechtigte Eigenwissenschaft. Aber die trennen sich nachweislich, das haben sie auch formuliert, von dem Konzept der narrativen Funktion von Farben im Film, weil sie sagen, das ist jetzt nicht im Vordergrund, das ist nicht primär das Ziel, das muss man nicht primär beachten. Ja, es sind halt zwei Ansichten. Wenn ich jetzt einen Film wie Suspiria von Argento sehe, der extrem mit Primärfarben spielt, habe ich mich auch lange drüber nachgedacht, lange belesen, muss ich jetzt ehrlich sein und ein bisschen hart sein gegenüber unserem Meister und sagen, Suspiria hat auch farbtechnisch eine Bedeutung und diese Primärfarben haben dort ihren Zweck, kommen von Mario Bava, Giallo und so weiter. Ich würde so weit gehen und sagen, Possessor, obwohl er noch so jung ist und digitaler aktueller Film, macht mehr aus dem narrativen Funktion von Farben. Und ich möchte es jetzt anhand dieses Beispiels belegen, was wir über hybride Identitäten, Körper und Formen schon gesprochen haben. Wenn unser Christopher Abbott erwacht, in unserem Bewusstsein, dass wir wissen, sie ist schon in ihm, also der erste Morgen, wo er erwacht, dann ist das violett. Und es ist genau die Mischfarbe zwischen Rot und Blau. Das heißt, er erwacht schon mal als hybrides, gemischtes Wesen. Das macht dann beim zweiten, dritten Sehen absolut Sinn auch. Und dann gibt's die Formen Blau und die Formen Rot. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, da würde ich nicht definitiv den Cut machen, das ist ultimativ die Bedeutung und die, das ist noch schwammig, dass ich sagen würde, Rot wäre die weibliche Farbe oder Blau die männliche, das funktioniert bei dem Film so nicht. Aber es gibt viele Szenen, wo die Farben eindeutig blau sind und eindeutig rot. Und Rot bedeutet bei dem Film Gefahr, eindeutig, das kann man belegen. Blau, so habe ich das im Booklet geschrieben, muss ich auch nebenbei ein bisschen spicken. Das war so ein sehr langer Text. Also Rot ist auf jeden Fall die Gefahr. Das ist auch hier belegbar. Rot als Farbe des, also Aggressor. Johanna Bark hat das im Argento-Buch als Aggressor bezeichnet, bei Deep Red, glaube ich, von Argento. Rote Farbe als Aggressor. Rot auch als Farbe der Liebe, der Aufregung, der extremen Emotionen, aber eben auch Gefahr. Also wir wissen, Rot kann als Signalfarbe auch Gefahr und Warnung bedeuten. So, habe ich auch geschrieben, genau. Und dann gibt es noch die Farbe Gelb. Die Farbe Gelb bei Verwirrung, also entlang dieser Primärfarben. Und Blau auch so. Jetzt könnte man schon sagen, dass die Farben sowohl Rot, also sie als Possessor, sie ist ja die Gefahr für ihn. Na, und sieht die Gefahr, andeutet, jetzt wird gleich jemand gekillt, weil sie ist die Killerin in ihm drin. Dass Rot und Blau so hingehend vermischt sind, dass zwischen den beiden Polen hin und her gerissen sind, die Identitäten, und dann in zwei, drei prägnanten Einstellungen im violetten Licht verschmelzen. Also dass hier die Hybridität zum Ausdruck gebracht wird. Das macht der Film schon sehr deutlich und bewusst mit diesen Farben. Er hätte es ja auch einfach lassen können und sagen, Farben lasse ich weg. Ich zeige alles in so im entsättigten Schwarz, Grau, Weiß, Braun, Tönen, so, ne? Alles sieht irgendwie gleich aus, aber das macht er ja nicht. Und dann kommt hinzu, dass dieses Blau eben auch so eine Art Gedankenwelt und Anderswelt ist. Das heißt, zur Farbe Blau muss man noch sagen, sie zeigt eigentlich was, was man nicht darstellen kann. Das heißt, wie stelle ich etwas Abstraktes dar? Es wäre in dem Fall für mich eine real abstrakte Farbe des Kinos. Denn diese blauen Sequenzen verdeutlichen oft diese Überlagerung, diese Art Albträume, diese schreienden Gesichter, diese Verzerrungen, gespenstische Visionen, die man irgendwie in seinem Unterbewusstsein hat. Das wird so eingeblendet per Montage, fetzt so über die Leinwand und wir denken so, wow, was war das gerade? Das ist oft blau. Das heißt, dieses Unterbewusste, nicht Greifbare ist im Blauen zu finden und dieses Rote, sichtbare Gewalt, Gefahr, auch das Blut ist ja immer knallrot in dem Film. Bewusst wird voll drauf gehalten. Ja, das waren jetzt meine Ausführungen zu den Farben. Und ich will damit sagen, dass der Film uns da schon so eine Art zumindest Indiz gibt, also ein deutliches Indiz, Hinweise gibt. Diese Farben unterstützen diese These von Formen, die hin und her schwanken, sich vereinigen, vermischen und so weiter. Ich überlege gerade diese Sexszene, in welcher Farbe, die war auch in so einem Licht gehüllt. Ja, müsste ich jetzt nochmal sehen.
Die war tatsächlich blau-lila und deswegen macht das total Sinn, was du erzählst, weil das ist das Hybrid. Und ich glaube sogar, dass das der Moment, über den wir schon sprachen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo man den hybriden Körper sieht mit ihren Brüsten und seinem Geschlechtsteil, dass das lila war. Ich bin mir sehr, sehr sicher und das würde... Also da würde deine Interpretation zu 100% Sinn machen, zumal ja auch im Farbpsychologischen das Blaue für das Unterbewusste steht, für das, was man nicht sehen kann. Und das Rote steht immer für Gefahr, also für etwas, für eine Warnung oder für etwas, was real ist und was physisch ist und was man auch sehen kann. Oder auch Blut ist ja sehr sichtbar und deswegen würde ich da durchaus mit dir mitgehen. Also als ich das gelesen habe, hat das völlig Sinn gemacht und ich glaube, also ich stimme dem komplett zu und das ist natürlich eine andere Form der Farbverwendung, wie wir das im klassischen Giallo haben, also definitiv, da haben Farben auch eine Bedeutung, wie du richtig gesagt hast, aber das macht hier der Film nochmal auf einer anderen Ebene, also der macht, wie gesagt, wiederum mehr Ebenen auf und spielt mit diesen Ebenen und verschiebt die übereinander und untereinander und durcheinander und zieht sie wieder auseinander und da spielen die Farben eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, und ich will dazu noch sagen, weil es wird ja oft kritisch beäugt und selbst im teilweise Entstehungsland, ist ja ein kanadischer Film, wir wissen ja Brandon und David Cronenberg, sein Vater, Kanadier vor der Herkunft, aber sie sind natürlich auf den US-amerikanischen Markt angewiesen, dort auch den Film, sag ich mal, auszuwerten, zu sagen, Possessor kam in die US-Kinos, das ist natürlich erstmal wichtig. Weiß nicht, ob er da teilweise bei Screenings auch uncut lief, ich habe sowas gehört, aber er wurde für die R-Rated-Fassung auf jeden Fall da erstmal zensiert. Und das finde ich so schade in dem Fall, weil es wird ja oft kritisch beäugt und auch von Leuten, muss das so brutal sein, muss man dieses Blut so sehen, so tünchig, ne? Ist das nicht nur für die, ich sag mal ganz frech, Gore-Bauern, für die Fans, ja, die das unbedingt haben wollen, dass jetzt hier gesplattert wird und so weiter. Ja, und genauso mit den Geschlechtszeilen, muss man eine Vagina-Öffnung sehen, kommen wir auch noch dazu, ist in der R-Rated-Fassung aus einer anderen Perspektive zu sehen. Muss man das sehen? Muss man erigierten Penis sehen? Ja, in dem Fall muss man es sehen. Und das ist für mich so entscheidend bei dem Film, weil der Film nutzt diese Elemente als narratives Element eben. Das Blut in aller seiner Drastik, in seinem Rot, hat hier einfach diese Bedeutung, wie du sagst, diese Körperlichkeit, das Sichtbare. Diese Anfangssequenz, wo wir noch nichts wissen, die ist ja auch entscheidend. Sie sticht auf ihn ein, immer, immer wieder. Warum sticht sie so übertrieben auf ihn ein? Sie hätte eine Schusswaffe nehmen können, den Satz erwähne ich auch im Booklet. Warum nimmt sie noch ein Messer? Ein Messer, diese phallische Waffe, und sticht auf ihn ein, das Blut spritzt nur so. Man ist erstmal geschockt, diese Wirkung soll die Szene natürlich auch erzielen. Aber am Schluss, wenn sie dieses Blut sieht, also gespielt dann von der Molly, ist das die... Gabrielle Graham, die amerikanische Schauspielerin in einem knallblauen Dress. Ja. Sie ist dann erstmal selber geschockt. Sie sticht auf ihn ein in Rage. Man hat das Gefühl, sie ist nicht ganz sie selbst. Aber was macht sie da? Und das ist sie ja auch nicht, wenn wir den Film dann weitersehen. Sie ist nicht sie selbst. Sie ist eine Körpermaschine, die funktioniert, weil sie besessen wird von jemandem. Und als dann dieser, sag ich mal, sehr korpulente Mann sehr blutig da liegt, alles ist rot. Man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Und dann guckt sie selber erstmal und dann gibt es diesen Moment, dass die Kamera uns ihre Reaktion zeigt. Das ist sehr beachtlich, wie sie innehält und kurz reflektiert, was ist jetzt hier gerade. Und das Blut ist über ihre Handflächen verteilt komplett. Sie guckt auf ihre Handflächen von Blut überkleistert und sieht dieses Ausmaß, dieses Blut und begreift selber nicht. Ja? Also dieser Moment der Verunsicherung, das will das Blut auch mit den auf uns erstmal machen, dass wir geschockt sind, aber auch auf die Figuren, dass sie drüber nachdenken, warum ist das jetzt eigentlich ja gerade so? Wer macht das gerade so? Erst beim zweiten oder dritten Mal war mir dann sogar klar, dass das Blut, was so über die Handfläche geschmiert ist, ihre Fingerkuppen, das Daktylogramm und ein Fingerabdruck, der unsere eindeutige Identität von jedem Menschen auf der Welt unterschiedlich ausmacht, wenn man so wollte, überdeckt. Das heißt, wir erkennen unter diesem dicken Blut nicht mehr ihr Daktylogramm, ihre Fingerkuppen. Das heißt, sie erkennt nicht, wer ist das? Bin das ich oder wer ist das? Und das ist, als ich das dann zwei, dreimal gesehen habe, dachte ich mir, boah, ist der Film clever. Wirklich. Also nicht so pseudo-clever, sondern huhu, ich will jetzt clever sein oder so. Aber das ist alles durchdacht und es hat alles eine Funktion. Ja, und dann auch diese Szene mit dem Penis, was wir jetzt hatten, ne? Dieser hybride Körper, der in einer Bewegung runtergeschwenkt wird, ne? Bei dieser leicht gekürzten Fassung. In dieser Szene sind das dann nur wenige Sekunden. Weiß nicht, wie viel es waren, 6, 7 Sekunden. Die blendet halt einfach vorher ab oder schneidet vorher weg. Aber das ist so schade, weil dieser erregierte Penis in dem Sinne diese narrative Funktion des hybriden Körpers erfüllen würde, wir sie aber nicht sehen. So, jetzt habe ich mal über diese zwei, ja, immer so kritisch beäugten Themen Blut und Sexualität in, sage ich mal, drastischen Bildern im Film gesprochen und möchte hier nochmal eine Lanze brechen für die expliziten Bilder im Film, wenn sie hier wirklich Sinn ergeben.
Ja, das, genau das ist der Punkt, wenn sie denn wirklich Sinn ergeben. Und was du so beschrieben hast, das war ja absolutes Body Cinema, also zu Deutsch Körperkino, weil das ist genau das. Ich hatte ironischerweise gerade letztes Semester ein Masterseminar an der HWK Braunschweig zum Thema Body Cinema und Körperkino. Und da haben wir ganz viele derartige Sequenzen angeguckt und haben auch immer wieder diskutiert, ja, warum, es war eine Frage, die öfter aufkam, warum musste man das denn zeigen? Also muss das so brutal sein? Muss da so viel Blut? Kann man das nicht anders? Und ich mag solche Filme nicht gucken und oh, mir geht's damit schlecht. Und wieso muss das denn sein? Und natürlich, also Zugang ist etwas Freiwilliges, das hast du ja schon gesagt. Wenn man das nicht gucken mag und es einem damit schlecht geht, dann gibt's eine einfache Lösung, dann guckt man es nicht an. Aber und das ist okay. Also man ist dann nicht irgendwie ein Weichei oder irgendwas. Das versuche ich meinen Studierenden auch immer zu erzählen. Das hat nichts damit zu tun. Man hat persönliche Grenzen und die muss man wahren. Das hat auch mit Verantwortung was zu tun. Aber diese extremen Momente, sei es sexueller Natur oder gewalttätiger Natur, haben, wobei das ja auch oft ineinander übergeht, Sexualität und Gewalt liegen ja meistens nah zusammen in solchen Momenten. Das hat ja auch Gründe, warum das so ist. Und diese Momente sind eben die Body Cinema, die Körperkino-Momente, wo das Kino oder der Film oder das gesamte Dispositiv, das merkt man gerade, wenn man es eben im Kino sieht mit vernünftigem Sound und nicht irgendwie zu Hause mit Kopfhörern am Laptop, dann werfen diese Momente einen auf einen selbst zurück. Und dann sind das Momente, die einen mit einem selbst als Publikum, als Person in Kommunikation bringen, wo man extreme Empfindungen durchlebt, sowas wie geschockt sein oder auch Angstmomente oder dass man gar nicht fassen kann, was man sieht, dass man irritiert ist. Manchmal wird man sehr wütend, gerade bei sexueller Gewalt. Wenn ich sowas ansehe, werde ich immer sehr, sehr, sehr wütend. Und das sind Momente, wo mich der Film mit mir selber in Kommunikation bringen kann. Und aus diesen Momenten kann ich für mich selber ja wahnsinnig viel rausziehen. Aber dazu erfordert es eben eine bestimmte Drastik, um diese Gefühle auszulösen bei mir selber, wenn das alles schön wäre und harmlos und ohne Blut und ohne Gewalt, dann würde ich gar nicht an den Punkt kommen, wo ich diese Gefühle erlebe oder wo ich wütend werde oder wo ich mich erschrecke oder, weiß ich nicht, zusammenzucke oder irgendeine körperliche, physische Reaktion auf den Film habe. Und dann würde mir diese Art der Rezeption oder diese Rezeptionsebene, weil auch das sind ja verschiedene Ebenen, die würde mir verwehrt bleiben. Und das ist eigentlich die Funktion des Body Cinema oder des Körperkinos, dass es diese Eigenschaft hat, dass wir uns selber mit uns selber, mit unseren eigenen Grenzen oder mit dem, ja, was wir empfinden und wieso wir das empfinden. Weil man kann sich dann ja fragen, okay, wieso macht mich das wütend? Es ist ja nur ein Film. Ich weiß ja, dass niemandem was passiert ist beim Dreh. Ich weiß ja, dass das eigentlich alles nicht echt ist. Und ich weiß ja, was ich da sehe. Und ich habe den Film auch schon 3, 4, 5 Mal gesehen. Ich weiß auch, wie der ausgeht. Also eigentlich habe ich gar keinen Grund, so zu reagieren, aber ich tue es trotzdem. Und das ist das ist halt ein Moment, wo man anfangen kann oder vielleicht auch muss, nicht nur über den Film nachzudenken, sondern auch über die eigene Position und auf sich selber zu reflektieren. Und ich finde, da ist Prozessor auch ein wahnsinnig guter Film, gerade weil er so komplex ist und weil er, wenn man den zu zweit guckt oder in der Gruppe guckt, hat man, glaube ich, hinterher ganz viel, also so wie wir beide das gerade machen, ganz viel zu erzählen und ganz viel zu besprechen und lernt auch viel über die eigene Wahrnehmung oder über die Wahrnehmung der anderen Person und lernt sich auch besser kennen. Und das ist in meinen Augen eine ganz wichtige Funktion von so drastischen Elementen, weil die das halt besser auslösen können und einfacher auslösen können und zielgerichteter, als wenn die nicht da wären.
Vollste Zustimmung, würde dann noch zwei Aspekte nachfragen wollen oder ergänzen wollen, nochmal mit dir da in Dialog gehen. Du bist ja da forschungstechnisch, sage ich mal, sehr aktiv. Wenn du sagst Body Cinema und ein Film, der mich körperlich, oder ist das so, körperlich berührt, dann schon adressiert. Also ich muss ja auch sagen, die gekürzte Kinofassung, lass mir das gekürzt jetzt mal weg. Ich wusste ja, wie ungekürzt ist. Ich wusste ja schon, was der Film eigentlich erzählt. Ich hatte den Film in seinen Bildern schon so noch im Kopf. Aber dann im Kino zu sehen, zu fühlen, es hat bei mir schon auch eine technische Komponente. Ich bin jetzt nicht der Technikfetischist, der jetzt sagt, ich muss jetzt hier eine große Anlage zu Hause haben. Habe ich auch nicht. Ich habe eine kleine Anlage. So. Und ich habe nicht das neueste Soundsystem. Kann ich mir alles gar nicht leisten. Deswegen gehe ich auch gerne ins Kino, weil der Kino für mich so ein Ort ist mit guter Technik, wo ich dann gerne mal so einen Film einfach gutieren will, wirklich genießen. Mich hat das nicht gestört, dass da nur 10 Leute im Saal verteilt waren. Ich hatte ihn bei diesem Film, weil er so anspruchsvoll aus, auch weil es sich selber mit mir in Gedanken war, auch erstmal gar nicht so das Bedürfnis, bei diesem Film unmittelbar mit Leuten drüber zu reden. Ich habe natürlich schon geguckt, wie gehen die aus dem Kinosaal raus? Sind die betröppelt? Sind die aufgeregt? Da bin ich schon Voyeur, da bin ich schon Spanner, das gebe ich zu, das will ich wissen. Aber ich würde nie die Leute jetzt ansprechen, gerade bei so einem Film nicht, weil ich selber extrem beschäftigt bin. Da gibt es andere Filme, Komödien oder damals Titanic, wo man aus dem Kino raus ist und dachte, oh Gott, weißt du noch nicht und so weiter. Anderes Thema, andere Unterhaltungsform. Ja? Also es kommt immer auf den Film dran. Und ich finde, Possessor ist ein Film, so wie wir das jetzt gerade hier so schön machen, vielleicht selber erstmal gucken mit einem Partner, ja, oder in einer kleinen Gruppe, vielleicht auch mit Leuten, wo man sich schon ein bisschen kennt. Ich hatte ja auch mit meiner Frau, dachte ich mir, das ist vielleicht doch was für sie. Oder mit wenigen Freunden und dann vielleicht auch erstmal sacken lässt und sich vielleicht mal ein paar Tage später drüber unterhält nochmal, weil man erstmal arbeiten muss. So, also jetzt die Frage. Der Film, als ich ihn im Kino gesehen habe, hat mich nochmal körperlich adressiert. Ich habe wirklich diesen Score von Jim Williams, der hat ja schon einige sehr prägnante Scores gemacht. Ich glaube jetzt auch Titan, ne? Da muss ich auch noch mal eine Lanze für Ambient-Score brechen. Ich bin auch für klassische Filmmusik, ich bin auch auf keiner eindeutigen Seite. Nur John Williams, ganz großartig, unglaublich, was der gemacht hat. Klassische Filmscores, wunderbar. Aber was Jim Williams hier für Possessor geschaffen hat, diese Drone-Sounds, dieses Vibrieren, dieser Bass, das ist nicht nur so, hey, ich teste hier den Subwoofer und zeige dir, wie toll ich das machen kann. Das hat für mich auch hier eine narrative Funktion. Und ich müsste jetzt nochmal überlegen, weil ich den hier zu Hause nicht so gucken kann wie im Kino mit dem Bass, wo diese Bässe genau kamen. Ich kann nur noch sagen, dass mich die Bässe und diese Soundflächen, die hier kreiert wurden, eigentlich mit der Stimmung sehr gut adressiert haben und das unterstützt haben, die Bilder. Also das ist eine Gesamtkomposition, der Film. Und da jetzt die Frage nochmal, Wie adressieren uns gute Body-Cinema-Filme es körperlich? Ja? Oder was sind deine Erfahrungen auch mit anderen Titeln in dem Fall?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es, also zumindest kam das in meinem Seminar raus, da haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, wie wir uns gerade fühlen und was der Film mit oder der Ausschnitt mit uns gemacht hat. Natürlich, das war auch dank der aktuellen Situation ein Online-Seminar. Das heißt, wir hatten nicht die Chance, in ein Kino oder in einen Saal mit einem guten Sound zu gehen, sondern wir saßen alle zu Hause mit unseren Kopfhörern an unserem Laptop und sowas wie Drone-Sounds sind fast komplett verloren gegangen, weil das hat man einfach nicht. Wenn man das über Kopfhörer hört, dann vibriert da nicht so viel. Das fällt dann weg. Also auch da würde ich auch nochmal eine Lanze dafür brechen, solche Filme im Kino anzuschauen, weil das macht nochmal was ganz anderes. Weil gerade Drone-Sounds sind ja einfach Sounds, die darüber funktionieren, dass das vibriert und dass sie uns physisch ansprechen und dass wir uns ganz unwohl fühlen, weil halt bestimmte Urängste und Urinstinkte angesprochen werden. Also diese Vibration, habe ich mir sagen lassen, erinnert uns auch ein bisschen zum Beispiel an ein Erdbeben oder zum Beispiel an einen ankommenden Wirbelsturm oder zum Beispiel an irgendeine Form von Naturkatastrophe, die bedrohlich ist für unser Unterbewusstsein und für unsere Urüberlebensinstinkte und daher dieses Vibrieren. Und wenn das wegfällt, ist der Aspekt natürlich dann schon mal nicht gegeben. Also das heißt, wichtig ist das Dispositiv ist auch, also wenn man Body Cinema jetzt definieren würde, so, wenn man die Studierenden fragt, was ist das denn? dann würden die im besten Fall sagen, naja, das ist die Mischung aus dem Dispositiv, also wo gucke ich den Film, was habe ich für technische Voraussetzungen. Der Film an sich als Medium, als Träger einer Botschaft, also der Film möchte mir ja irgendeine Handlung, irgendeine Geschichte erzählen, der will ja was von mir oder mir irgendwas mitteilen. Die Körper auf der Leinwand, die sind super wichtig, weil wir haben festgestellt, wenn wir extreme Körperzerstörung sehen und ganz viel Blut sehen, dann macht das was mit uns, weil ja, das geht uns dann irgendwie an, das geht uns nah. Und unser eigener Körper, der ja das Rezeptionsorgan ist, also jetzt nicht nur im Sinne von, klar, wir haben zwei Augen und zwei Ohren, mit denen wir das rezipieren, den Film, ganz platt und physisch. Aber dann haben wir ja auch noch einen Körper. Wir haben ein Bewusstsein, wir haben ein Hirn, wir haben auch andere körperliche Merkmale, also auch ein Zusammenzucken. Wenn man sich extrem erschreckt im Film, ist eine körperliche Reaktion. Oder auch in einem Drama ein Anfangen zu weinen, ist eine körperliche Reaktion. Jeder, der schon mal versucht hat, im Kino in einem ganz traurigen Moment nicht zu weinen, wenn alle um einen rum weinen, weiß, wie schwer das ist und weiß, wie sehr man da kämpfen muss, um nicht zu weinen. Und auch das ist ja eine körperliche Reaktion, die wir unter Umständen nur sehr bedingt steuern können. Also das übernimmt der Film für uns. Und wir können dann zwar entscheiden, ob wir uns den ergeben und dann losrollen, diesen Schlosshund, oder ob wir das irgendwie zu unterdrücken versuchen. Aber das ist oft sehr, sehr schwer. Auch bei Komödien, wenn man lachen muss. Und man würde versuchen, was niemand macht, aber man würde versuchen, nicht zu lachen. Das ist wahnsinnig schwer. Also wer mal versucht hat, Monty Python durchzuhalten, ohne einmal zu lachen, ich weiß nicht, ob das gelingt. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind halt einfach die Merkmale, woran sich zeigt, was Filme mit uns machen können. Und das funktioniert eben, wie gerade gesagt, aus der Kombination heraus von Dispositiv, Medium, Ansicht, Geschichte, Körpern auf der Leinwand und unserem eigenen Körper. Weil da ergibt sich halt ein Zusammenspiel, was natürlich auch über Emotionen gelenkt ist und darüber, dass wir ja dazu tendieren, die Emotionen der Charaktere, mit denen wir uns identifizieren, zu übernehmen. Also wir versetzen uns in einen bestimmten Charakter hinein. Meist ist das Protagonist oder Protagonistin und erleben eben durch deren Augen, was diese Person erlebt. Und auch das ist ja bei Prozessor schon mal so ein bisschen auf einer verschobenen Ebene, weil wie du gerade eben richtig erklärt hast, haben wir eine Protagonistin, die da ist in ihrem Bewusstsein, die wir aber gar nicht sehen. Das heißt, wir identifizieren uns mit dem Körper einer Person, aber nicht mit dem Bewusstsein einer Person oder beziehungsweise mit dem Bewusstsein einer eigentlich anderen Person, aber nicht mit ihrem Körper. Und also da fängt ja bei Prozessor schon die Verschiebung an und auch für unsere Wahrnehmung. Das ist ja eine ganz andere Form von Filmwahrnehmen, wie wir das von einem klassischen weiß ich auch nicht, Tarantino-Erzähl-Kinofilm oder so kennen. Das ist eine ganz andere Art von Film, würde ich sagen. Also natürlich gibt es Parallelen, aber der Aufbau des Films und die Art, wie wir ihn rezipieren oder was der Film von uns möchte, ist was anderes. Weil er uns nicht so klassisch durch die Geschichte führt, wo wir einen Protagonisten haben, den wir begleiten und dessen Körper wir sehen und den wir zugucken, sondern es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen komplexer. Und dadurch glaube ich, dass sich auch fürs Body Cinema oder für diese Art, wie der Film mit uns in Kommunikation tritt, nochmal bei Prozessor spezielle andere, extremere Möglichkeiten ergeben. Aber ich glaube, um die Frage nach dem Weg zu beantworten, das ist super subjektiv und super individuell, weil das hat was mit Zugang zu tun und auch mit drauf einlassen zu tun. Ich muss mich gerade bei Prozessor extrem auf den Film einlassen. Und das ist auch eine Kunst. Also bei mir hat es dreimal Filmgucken gedauert. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also beim ersten Mal war ich einfach nur verwirrt. Beim zweiten Mal hatte ich das Gefühl, ich fange an, Dinge zu verstehen, aber nicht in Gänze. Und beim dritten Mal war ich okay. Und das hat es bei mir gebraucht. Und das muss man aber bereit sein. Man kann den auch einmal gucken und sich denken, was ist denn das für Scheiß? Und guckt ihn nie wieder. Dann funktioniert es nicht. Und deswegen ist diese Frage zu dem, ja, wie passiert das? Das ist sehr, sehr individuell, wie das passiert, wie lange das dauert, was man dafür machen muss. Aber ich glaube, es beginnt mit der allgemeinen Bereitschaft, dass man das möchte. Also, dass ich möchte, dass dieser Film mit mir was macht und dass ich mich auf ihn einlasse. Und mich im Zuge dessen auch darauf einlasse, Gewalt zu sehen oder Blut zu sehen oder schlimme Dinge zu sehen. Aber dafür muss ich, ja, da muss ich bereit zu sein. Ich muss das wollen, weil sonst funktioniert das nicht. Man kann das nicht aufzwingen.
Vollste Zustimmung. Die Frage war natürlich so direkt gestellt, zu erforschen, wie kann es funktionieren, ne? Dass es bei jedem anders funktioniert oder dass es einfach nicht funktionieren kann oder auch nicht unbedingt muss. Das wollen wir gar nicht abverlangen oder einfordern. Das ist klar. Aber wie kann es funktionieren? Und bei mir kommen noch zwei Ebenen hinzu, wenn ich sage, ein Film, der mich, der besonders spannend ist oder der einen besonderen Moment hat, einen zuspitzenden Moment, der sehr mit Grausamkeit, mit Körperhorror, mit Tod zu tun hat, wo ich weiß, jetzt passiert gleich was Schlimmes. Da verkrampf ich auch. Also mein Körper zieht sich zusammen, den Muskeln, diese Anspannung, das und die Bauchgegend. Also ich habe versucht, die letzten Jahre ein bisschen auf mich da zu hören, beim Filmschauen, wie rezipiere ich Film? Und ich stelle immer stärker fest, es geht bei mir so in diese gutturale Ebene, dieses Bauchgefühl, wo ja auch, glaube ich, der ich habe früher mal Yoga gemacht, aber Yoga Feng Shui jetzt gerade nicht so gebildet, aber es gibt doch diese Mitte des Körpers, dieses Zentrum. Und das ist doch, glaube ich, schon auch so ein Plexus-Bauchgegend Richtung Unterleib, genau. Also dieses Zentrum des Körpers. Und da muss ich sagen, adressieren mich auch solche Filme, die sehr intensiv sind. Um es in einem anderen Satz zu sagen, bei so einem Film wie Possessor kann ich kein Popcorn essen. Um das mal so zu sagen, wenn ich eine Komödie schaue, wo ich sage, da gehe ich jetzt rein oder ich schaue mit meinem Sohn den Spider-Man an, das ist jetzt mal Kommerzkino, wir wollen einfach Spaß haben und Effekte und so, da ist er sicherlich mehr gebannter. Da habe ich dann immer wieder gefragt, müssen wir Popcorn? Magst du Popcorn? Er so, nee, jetzt erstmal nicht. Und ich bin nur am Mampfen. Wenn ich Leute hier bei Possessor gesehen hätte mit Popcorn, da hätte ich irgendwas vorgeworfen. Also es geht nicht. Also der Film berührt mich anders, weil mein Körper, das will ich damit sagen, zu 100% bei dem Film ist. Und da habe ich auch keine Zeit, irgendwie vielleicht noch schnell einen Schluck Wasser, damit ich nicht verdurst oder so, aber das war es dann auch schon. Also dass man vielleicht auch nochmal dann Plädoyer, dass man einen Film ganz körperlich gucken kann. Gerade im Kino, wo man ja im Kinosaal verschwimmt, vereinnahmt wird und wo diese riesen Leinwand auf einen drauf eingesaugt wird. Und wie du gesagt hast, man muss wollen und darf bereit sein. Es gibt, ich hatte das im Vorgespräch angesprochen, es gibt ja diese Unboxing-Videos, Mediabooks. Ich spreche jetzt nicht groß drüber, was die da machen. Aber einer hat ein zweites Video gedreht und dann auch nochmal rezipiert, weil er den Text gelesen hat von mir. Und er hat ihm scheinbar was gebracht, was mich extrem gefreut hat. Hat sich da irgendwie auch bedankt, unbekannterweise. Und hat aber gesagt, er hat den Film dann gleich nochmal geschaut. Und das hat er mitgefilmt und in Zeitraffer irgendwie so in 2,5 Minuten eingespult. Das sieht man am Anfang, geht das so los. Der und der schaut Possessor nochmal oder so. Ich muss mich korrigieren, es war das Video von seiner Erstsichtung vom Abend, wo er gesagt hat, das hat erstmal gebraucht, dann hat er es gelesen und dann hat er es nochmal gesehen. Und von dieser Erstsichtung hat er das mitgefilmt und hat das bei seinem zweiten Video am Anfang eingespielt, in Zeitraffer, so ganz schnell. Und wir haben ja den Film jetzt alle gesehen, die hier hören und wir mehrfach. Also er hat aufmerksam zugeguckt, halbwegs immer so, der Kopf bewegt sich, dann sieht man jeden Menschen 100 Minuten lang so die Bewegungen. Er sitzt eigentlich da so relativ entspannt auf seinem Bett oder Couch. Und am Ende, wo die Szene mit dem Kind kommt, mit dem Töten des Kindes, sieht man, wie seine Hand vor seinem Gesicht ist und er sich denkt, oh Gott. Und dieselbe Reaktion hatte ich auch beim ersten Mal. Das war genau, weil das ist so ein Moment, das macht der Film, hat natürlich die Berechtigung, das auf filmischer Ebene in dieser Drastik zu zeigen, zu erzählen, wenn es dem Narrativ dient. Und es dient ja dem Narrativ in vollstem Maße, in der Drastik. Aber natürlich ist das schon Schmerz oder Grenzpunkt zu mir, auch wenn ich das schon abstrahieren kann als erwachsener Mensch mittlerweile, dass das alles gestellt ist. Aber der Film hat mich in der Zeit schon so reingesaugt und so vereinnahmt, dass ich am Schluss so erschrocken war und körperlich adressiert war, oh Gott, nein, das Kind kann jetzt nicht sterben, und weil das schon die Waffe, und man weiß ja schon, wie brutal der Film werden kann, auch optisch, wo man sich denkt, oh Gott, und da habe ich auch kurz weggeschaut, weil das ist dann so eine Grenze, und das macht der Film dann bewusst, also er steuert da so einen Höhepunkt zu, um zu sagen, jetzt am Schluss, und das ist die fiese Pointe an dem Film, der dich beim ersten Mal so schockt. Weil es wird ja am Schluss noch ein paar Sekunden weitererzählt. Dann wird dann dieses Kind erschossen von ihm. Das können wir jetzt auch spoilern, dass quasi der Besessene die Grenze zur realen Welt überwindet. Und sie ist ja doch in ihm, aber diese Identitäten kämpfen ja und zerreißen immer mehr und gehen auseinander, auch dargestellt durch haptische, handgemachte Spezialeffekte, diese tollen Effektaufnahmen. Und sie werden auseinandergerissen. Und dann kommt ja diese Spaltung, könnte man sagen, oder diese nicht ganz Spaltung, aber diese starke Trennung, sodass er das umkehrt und er seinen Körper wieder haben will. Also sein Bewusstsein, also er möchte nicht seinen Körper wieder haben, sondern sein Bewusstsein. Er möchte, dass sie rausgeht. So interpretiere ich das jetzt auf die Schnelle. Ist jetzt bloß schnell eingeschoben, sorry. Und macht dann das alles weg, was mit ihr in Verbindung steht. Also ihre Familie wird gekillt. Erst ihr Mann, sehr brutal, und dann wird das Kind erschossen. Das ist ja sein Körper, aber sie ist ja noch in ihm drin. Vorher werden diese Figuren noch auseinandergeblendet, das heißt, sie kommunizieren sogar dann noch miteinander. Das ist dann diese einzige Szene, die es wirklich auf die Spitze treibt, dass sie sich parallel unterhalten, beide Identitäten sprechen miteinander. Ja, dann musst du aber hier oder ich kann nicht raus aus dir oder irgendwie so. Und dann muss einfach ein Schusspunkt gesetzt werden und dann wird das alles vernichtet und resettet und auf Null gesetzt. Und dann erwacht sie wieder und wir sehen ziemlich fies und da muss ich sagen, auf eine bösartige Weise, sehr unterhaltsam und extrem clever wieder. Sie sehen dann ihre Chefin, wie sie auf einmal neben ihr erwacht und man denkt sich am Ende, aha, ihre Chefin hat das also alles gesteuert und sie sollte möglichst gar keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben, die ja jetzt tot ist, also Mission accomplished. Wenn man das so möchte, wenn das der Auftrag der Chefin gewesen wäre, ihr eigenes Interesse, und dass sie nur noch für diese Auftragskiller-Firma da ist. Und das ist dann, das habe ich auch im Booklet so geschrieben, war es für mich nach zweimal gucken, eigentlich der einzige kausale Zusammenhang in dem Film, der aber natürlich vom Gefühl, über das wir jetzt alle schon gesprochen haben, von diesen Bildern, von diesen Emotionen erleben, wie sich Formen und Figuren verschieben, Identitäten verschieben, ne? Gefahr ausgesetzt sind. Das macht natürlich nur einen Bruchteil aus, diese Klammer am Schluss. Und da könnte man jetzt auch sagen, na, das macht Christopher Nolan ja auch gern bei Inception, dass am Schluss noch dieses Ding, das sich weiterdreht, die Tür geht zu. Da ist die Hälfte aus dem Kino raus und gesagt, super genial, und die Hälfte ist raus, ach, so ein blöder, dummer Witz. Also das hat auch so ein bisschen, na, das ist aber bei Possessor nicht so. Und jetzt das ist vielleicht mein Fazit zu dem Film. Also wir sprechen gerne noch weiter, das war jetzt nicht so gemeint, sondern dass der Film sein Publikum extrem ernst nimmt. Was du vorhin alles schon angesprochen hattest, der Film nimmt sein Publikum erstmal sehr ernst. Was wir hier sehen an Verschiebungen, an vielleicht Spielereien, was einem erstmal so vorkommt, wie wird hier gespielt, wohin geht das eigentlich? Das formuliere ich auch so in dem Text, ist nicht um des Selbstzweckes willen, dass der Film jetzt verspielt wirken will, sondern er will uns dieses Spielekonzept, dass sie quasi in den Körpern eintaucht und wie da die Identitäten kämpfen, will uns das nahe bringen. Also natürlich verunsichert der Film uns permanent. Wir überlegen, wie ist das? Aber das ist natürlich alles geskriptet und durchdacht und designt. Also der Film ist nicht an sich verspielt, zu sagen, hier habe ich mir mal einen kleinen Schlenker erlaubt und hier, das fand ich noch witzig, das mache ich, um die Leute irgendwie zum Überraschen zu bringen oder zum verdutzt schauen. Das ist alles extrem durchdacht, also eigentlich sehr durchkalkuliert, würde ich mal sagen. Und diese Klammer am Schluss, ja, das war schon sehr bitter. Weil das ist dann eigentlich der Plot, den man, wie wir schon angesprochen haben, nicht so sieht, nicht die ganze Zeit, sondern die meiste Zeit sehen wir sie bei ihrem Auftrag in seinem Körper. Wir sehen seinen Körper, wir sehen die Performation des Auftrags, diese Durchgestaltung des Auftrags. Aber da gibt es diese Run-Story, die am Anfang nicht klar ist und die auch vielleicht beim zweiten Mal erst klar wird. Nämlich, dass sie so vereinnahmt ist von ihrem Job, sich da durch diese Body-Swap-Maschine als Killerin immer wieder in andere Identitäten zu begeben, dass sie sich selbst verliert. Das war für mich so die Message. Also ich würde, ohne dass das jetzt zynisch oder humorvoll klingen soll, würde ich wirklich sagen, Possessor ist der schmerzvollste Film, der zeigt, was passiert, wenn man zu viel arbeitet. Also sie verliert sich komplett in ihrer Arbeit. Sie weiß gar nicht mehr, wer sie ist. Ja, und am Schluss, und das merkt auch ihre Chefin, am Anfang sagt sie, ich bräuchte mal Pause, ich würde gerne mal nochmal bei der Familie sein. Und wenn man das dann nochmal gesehen hat, wie Jennifer Jason Leigh, ihre Chefin, das am Anfang spielt, dieses leicht kritische Gucken, aha, sie will zu ihrer Familie, das passt mir jetzt aber nicht so in Kram, ich hätte schon einen großen lukrativen Auftrag. Irgendwie meine Mitarbeitende hier, die funktioniert mir noch zu menschlich, ich muss die irgendwie noch mehr zur Maschine hinbringen. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen hat lassen, dass es eigentlich um nur diese Aufträge geht, um dieses Geld verdienen mit diesem suspekten Firma, Leute zu killen, dann hat sie ja am Schluss ihren Auftrag eben geschafft, dass die Familie eben gestorben ist, dass ihre Mitarbeitende gar keine Kraft mehr, keinen Zufluchtspunkt bei der Familie hat. Und es ist ja auch in diesen Debriefings, dass sie am Schluss dann nochmal fragt, was sehen Sie? Ja, ich sehe das. Am Schluss funktioniert sie ja dann wie die Maschine. Und das ist diese traurige Erkenntnis von Possessor, dass es ihre Chefin am Schluss wohl geschafft hat, sie jetzt zur seelenlosen Killerin zu machen. Und das war dann so, boah. Und deswegen sage ich, der Film macht schon was mit mir. Also er lässt mich eben nicht kalt. Er wirkt zwar kühl und stilisiert, Und diese ganzen Morde und Kills passieren sehr kalt und sehr aggressiv und sehr brutal. Aber am Schluss hat er mich so ergriffen, dass ich mir dachte, oh Gott, ist das traurig. Ist das traurig?
Ja, ja, ich habe das tatsächlich auch so empfunden. Also es war auch so ein Moment, der hat mich super wütend gemacht als dieses Kind, weil ich die ganze Zeit dachte, aber bitte nicht das Kind, nachdem der Mann dann tot war. Aber bitte nicht das Kind, aber bitte nicht ihre Art. Wieso? Und der hat ja damit gar nichts zu tun und das ist doch scheiße. Und dann spitzt sich das ja so zu und es wurde immer klarer, naja, okay, es wird das Kind jetzt sein als nächstes, es ist jetzt so. Und da war ich auch sehr zwischen geschockt und wirklich einfach wütend, weil ich dachte, wieso? Wieso muss das jetzt sein? Und dann sieht man ja quasi die Antwort auf das Wieso, nämlich die Chevin, die halt ja im Endeffekt zeigt, wieso, damit eben Tasia nur noch für den Job leben kann und eben diese Familienverantwortung oder diesen Familienaspekt nicht mehr hat. Und ja, ich stimme dir zu. Also wenn man so viel arbeitet, dann kann das im schlimmsten Fall passieren, auf jeden Fall. Ich fand das schon ein sehr wichtigen oder zentralen Aspekt auch nochmal für den gesamten Film, weil der Punkt an der Sache ist ja, dass sie von Anfang an nicht nur keinen Körper hat, also schon einen hat, aber den sehen wir kaum. Wir sehen immer nur seinen Körper. Sie hat auch nicht wirklich, aber das hat er auch nicht, nicht wirklich einen runden Charakter. Also wenn man unterscheiden müsste zwischen runden Charakteren im Film und flachen Figuren, wären das alles mehr oder weniger flache Figuren, weil wir gar nicht wissen, wie ihr Charakter ist. Wir wissen nicht, ob sie eine liebevolle Mutter ist oder ob sie sich mit ihrem Mann gut versteht oder ob die Eheprobleme haben oder ob, keine Ahnung was, ob die Haustiere haben und in Urlaub fahren. Das sehen wir alles nicht. Wir sehen nicht, ob sie Hobbys hat. Wir wissen nicht, für was sie sich interessiert. Keine Ahnung. Ja, das sehen wir bei ihm genauso wenig. Er wird wirklich eingeführt durch ein Foto, wo gesagt wird, okay, das ist der Typ, das ist dein Auftrag. Wir wissen auch über den nichts. Wir wissen irgendwie, dass der eine Beziehung zu dieser Freundin hat und dass es irgendwie mit dem Schwiegervater vielleicht nicht so einfach ist. Aber über ihn als Person wissen wir eigentlich gar nichts. Und das ist, gilt eigentlich für alle Figuren, die wir dort sehen. Das sind keine runden Charaktere, die uns irgendwie eine Backstory haben oder die man großartig psychologisieren könnte oder pathologisieren könnte, was ja viele Filme gerne machen. Und dann erklären, warum der Täter oder die Täterin eben Täter oder Täterin ist und was da schiefgelaufen ist und so. Das machen diese Filme gar nicht. Dieser Film Possessor macht das null. Da ist es wirklich einfach nur, es gibt hier einen Auftrag und du erfüllst jetzt diesen Auftrag. Und dann wird halt eiskalt, total emotionslos dieser Auftrag erfüllt und fertig. Und danach kommt der nächste Auftrag und danach kommt wahrscheinlich der nächste Auftrag. Und dahingehend passte für mich, obwohl es mich so wütend machte auf persönlichem Level, passte dieses Ende eigentlich super gut, weil nicht mal die Chevin hat einen Charakter. Nicht mal von der wissen wir irgendwas, außer dass sie anscheinend Chevin ist und ein Interesse daran hat, das zu bleiben. Und somit werden ja die Figuren oder die Charaktere auf ein absolutes Minimum reduziert, weil es eben nur um austauschbare Identitäten geht und weil es halt zeigt, dass eigentlich die Körper austauschbar sind, dass eigentlich aber auch das Bewusstsein mehr oder weniger austauschbar ist im Körper oder auch ohne den Körper. Also wenn es jetzt nicht Tasia wäre, dann wäre es wahrscheinlich jemand anderes, der diesen Auftrag ausgeführt hätte. Und diese Frage danach, was eigentlich zum einen die wahre Identität der Person ist, ob es das überhaupt gibt oder ob wir alle nur Facetten sind, je nach wie wir uns gerade befinden und was der Kern dahinter ist und diese Frage, ob das überhaupt eine Bedeutung hat, was dieser Kern ist und ob das überhaupt wichtig ist oder ob das alles austauschbar ist und nur so zweckbezogen. Also du bist jetzt die Auftragskillerin, also hast du diesen Job zu erfüllen oder so. Das, fand ich, hat sich da am Ende für mich nochmal gestellt. Und mit der Frage bin ich auch aus dem Film rausgegangen. Und das war dann für mich die Anschlussfrage, die ich irgendwie für mich selber dazu klären hatte, wie das so ist. Und insofern passte das Ende, obwohl ich es auch echt nicht gut fand, passte das sehr, sehr gut. Also mir ist klar, warum es so ist.
War das eigentlich die zweite Stelle nach der Sexszene, wo du sagtest, die war wichtig, weil sie sonst geschnitten war? Genau, weil das hat man dann auch nochmal. Also man hat zwar gesehen, okay, das Kind stirbt, aber man hat das ja nicht in der Drastik gesehen. Und da es gibt ja da die bestimmte Form oder was ich am Anfang schon mit der Waffe erwähnt hatte, bestimmte Art und Weise, wie Waffe immer wieder ins, sag ich mal, auch Gehirn oder Gehirnnähe Kopf gehalten wird, weil man da das Zentrum des Nervensystems und der Identität vermutet und sich eben ausknipst aus diesem Level durch Kopfschuss. Ja. Ja, das war jetzt schon sehr intensiv alles und ich glaube, wir sind da ganz tief durchgetaucht. Gibt ja auch recht, ich denke gerade nur mal drüber nach. Ich würde auch sagen, dass Gerda, die Chefin, eigentlich auch schon ein professionalisierter, flacher Charakter, vielleicht noch mehr als alle anderen geworden ist, weil es gibt einen entscheidenden Dialog, der zu einem möglichen Charakter sowohl von Tassia als auch Gerda, was wir dann wissen, weil wir wissen oder sehen, dass sie dann selber in den Apparat schlüpfen kann und selber das machen kann. Also sie war selber mal in dem Metier tätig als aktive Killerin. Nämlich, dass gesagt wird, dass dann eben wieder zwei Männer zueinander sprechen, obwohl es da eigentlich um Frauen geht, nämlich der eine Typ, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, irgend so ein Typ, der da kommt und aufräumt oder irgendwas bringt oder ihn resettet und sagt zu ihm, ich bewundere ihre Arbeit. Wo man weiß, okay, irgendein Typ, der gerade in einen anderen rumprozessort, ganz banal jetzt, Entschuldigung gesprochen, spricht mit ihm, eigentlich mit ihr und sagt so, so Profikiller unter sich, aber in anderen Körpern und sagt so, I admire your work. So. Wo man dann denkt, okay, das Einzige, was man über sie weiß, und das kriegen wir auch immer mehr mit, weil Familienverlust, Verlust zur, sag ich mal, normalen Realität immer mehr dort, ist einfach, dass sie unglaublich ehrgeizig und erfolgreich ist und die beste Assassine. Und da würde ich so weit gehen und sagen, okay, Gerda als Chefin war das auch mal. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo der Satz fällt, ja, ihre Chefin ist ja auch berühmt, das reime ich mir jetzt vielleicht gerade zusammen. Aber man weiß, dass sie dort irgendwie die Fäden ein bisschen zieht und nicht umsonst da sitzt, weil sie das alles kann. Und vielleicht die einzige Reaktion, wo man, die vielleicht so leicht eben zynisch ist, ein bisschen bösartig, unterhaltsam. Aber das ist wirklich nur minimal. Ich habe mir überlegt, lächelt sie eigentlich am Schluss, die Gerda? Das wäre schon sehr böse. Und sie lächelt, glaube ich, nicht, als sie aufwacht und Tassia ihre Chefin auf einmal sieht. Okay, sie war da mit in der Maschine und hat das gesteuert. Wir müssen ja natürlich noch sagen, dass ihre Chefin war ja auch in einem Körper. Und da könnten wir überlegen, war das der Körper des Kindes, wo sie drin war. Da könnte man ja weiter überlegen. Sie war ja auch in einem Körper drin. Und dann wacht sie auf und schaut eher so entspannt. So eine ganz befremdliche, entspannender Blick ist das, wo sich denkt, oh Gott, jetzt guckt die sich an, jetzt gucken die sich an. Aber am Schluss, beim letzten Debriefing, wo sie dann feststellt, jetzt die Tassia funktioniert jetzt wie eine Maschine, was ich jetzt vorhin etwas lange erklärt hatte, sie funktioniert jetzt als Killerin. Da sagt sie einen Satz und sagt, was ist das, was ist das? Und beim Abfragen des Katalogs hackt sie alles ab, alles Highscore, alle 100% Punkte. Da sagt sie, very good. Und das ist eigentlich ihre Bewertung des Szenarios. Ja, sie hat es jetzt geschafft. Also könnte man sagen, die Chefin hat vielleicht den Charakter, dass sie will, dass das jetzt läuft und dass es jetzt perfekt läuft. Und sie hat jetzt erstmal ihren Job richtig gut gemacht. So eine einzige Form von Charakter, wo man sagt, so ganz, ganz funktional und bösartig irgendwie auch, ne? Genau. Aber absolut richtig, wir haben dort keine ausgebildeten Charaktere, wir haben flache Figuren, wir werden dort reingeschmissen, wer ist das? Keine Ahnung, wer ist das? Lernen die dadurch auch erst so ein bisschen kennen, aber nie wirklich und nur soweit uns der Film das eben zulässt und wie das der Film in der Erzählung will. Ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und ich würde jeden verstehen, der sagt so, boah, nee, mir hat der Film mich am Anfang so schon irgendwie auch umgehauen, vielleicht auch adressiert auf irgendeine Weise, aber ich komme mit dem Film einfach nicht klar. Das ist doch auch völlig okay. Ne? Das ist doch völlig okay und wir wollen ja gar nicht versuchen, das irgendwie, wie gesagt, abzuverlangen. Wir können uns wünschen, weil wir denken, dass der Film ein Meisterwerk ist. So sage ich das. Ich finde es wirklich, ich finde ihn extrem toll. Wir können uns wünschen, dass es Menschen gibt, mehr Menschen hoffentlich, die sagen, das ist wirklich auch so oder die sehen die ähnlichen Dinge oder noch viel mehr oder andere Dinge und fühlen sich da bereichert und sagen, der Film hat mir sehr viel gegeben. Das können wir uns wünschen, das wünsche ich mir jemand auch. Aber mir ist völlig klar, dass das nicht die Mehrheit sein wird. Glaube ich nicht.
Ja, aber es ist ja auch, wie du richtig sagst, es muss ja auch überhaupt nicht sein. Also man muss ja auch für sich selber, was ja auch ein Schritt ist, auf dem Weg für sich selber herauszufinden, welche Arten von Filmen man lieber mag als andere und warum das so ist. Und warum man zum Beispiel Filme mit Gemetzel nicht so gerne guckt oder warum man zum Beispiel Komödien nicht so gerne guckt. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, auch Studierende, die mir ständig sagen, sie gucken keine Komödien, weil sie können sich das nicht antun und sie finden es auch nicht lustig und sie finden es langweilig. Und ich glaube, das ist super individuell, aber auch so wichtiger ist es, dass man eben das eigenständig bewertet und dem Film eine Chance gibt und sich wirklich einmal darauf einlässt. Und wenn der Output ist, nee, das ist es nicht und ich kann damit nichts anfangen, dann ist das genauso eine gute und wichtige Erkenntnis, wie wenn man es am Ende super findet.
möchte auf jeden Fall sagen, dass es ein mutiger Film ist und ein progressiver Film und das verdient schon Aufmerksamkeit für mich. Deswegen haben wir über diesen Film auch bewusst, weil er uns eben auch berührt hat und bewegt hat, länger gesprochen, intensiver gesprochen, weil wir auch denken, fühlen und auch ein kleines bisschen Wissen darüber, wie sagen, dass der Film sehr reichhaltig ist an bestimmten Motiven, was er alles darbietet, was er alles zeigt, was für Ebenen es noch zu erkunden gibt. Und freue mich einfach auch schon auf Infinity Pool, den nächsten Film von Brandon Cronenberg, weil ich eben auch irgendwie, Antiviral war schon gut und war schon wirklich ein guter Film. Aber habe ich auch geschrieben, würde ich auch jederzeit so offiziell wiederholen, war eine sehr gute Fingerübung, hat da zu sich selbst gefunden, so im Spielfilmformat. Aber ich würde sagen, Possessor ist ein ausgereiftes eigenes Ding. Auch in Verbindung mit Kerim Hussein, der Kameramann, die arbeiten da sehr eng zusammen. Meinetwegen auch Jim Williams hier als Scorer, der da super reinpasst, die Schauspieler. Da merkt man Brandon Cronenberg jetzt, der ist ja auch schon 40, glaube ich, mittlerweile. Er ist sein zweiter Spielfilm, nach einigen Jahren Abstand jetzt auch. Da merkt man hier so eine eigene Reife, künstlerische Reife. Wir haben jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht über David Cronenberg gesprochen. Weil ich meine, man kann das tun. Man kann das natürlich tun und sagen, ich habe das auch mal mit so, ein Kapitel habe ich auch Existenz genannt, aber ich wollte über die Existenz an sich in Possessor reden, habe natürlich auch gesagt, Existenzfragen sind bei seinem Vater auch sehr wichtig. Es gibt auch verschiedene Sachen, wo man sagt, da kann man was zu Videodrome sehen. Hier kann man vielleicht Scanners weiß ich jetzt nicht, könnte auch sein, aber eben Existenz, den Film mit Jennifer Jason Leigh sehen, ist vielleicht auch nicht so ganz Zufall, dass Jennifer Jason Leigh hier auch mitspielt, ne? Alles so Sachen. Es sind ja auch Maschinen, die gekoppelt werden, hatten wir auch in Existenz, wo sie dann in diese Levelwelt reingehen. Das sind schon Parallelen zu David Cronenberg. Aber wir haben es jetzt geschafft und sag auch gerne, wenn dir dann jetzt noch was einfällt oder wenn du noch was erwähnen möchtest, ergänzen möchtest. Ich finde, es ist ein sehr eigenständiger Film von ihm und man merkt, es ist sein Film und seine Geschichte und der kommt absolut originär rüber. So wie er gemacht ist. Und deswegen möchte ich das unterstützen und freue mich und ich glaube und hoffe und bin mir relativ sicher, dass Infinity Pool in eine ähnlich gute Richtung gehen wird. Da wird sich da schon was dabei denken. Ja, freue ich mich extrem drauf. Also freue ich mich wirklich, Brandon Cronenberg, was da jetzt so noch kommt.
Ja. Ja, kann ich dir abschließend eigentlich nur zustimmen. Also ich fand es auch erfrischend, mal nicht über David Cronenberg zu reden in einem Atemzug. Ich weiß, man tendiert da immer dazu, gerade weil es offenkundige Parallelen gibt oder Sachen, wo man anknüpfen könnte. Aber ich glaube schon, dass man den Film also nicht nur eigenständig betrachten kann, sondern das auch muss, weil es ist ein eigenständiger Film, der für sich selber stehen kann und der für sich selber funktioniert. Und ich bin auch sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Also ich sehe die Steigerung auch auf jeden Fall vom ersten zum zweiten Lammfilm. Und ja, mal sehen. Vielleicht sehen und hören wir uns dann irgendwann wieder und sprechen über Infinity Pool, wer weiß.
Ah, das wäre schön.
Ja, wäre super.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt lange gesprochen und jeder hat seine Sachen ausgeführt. Ich danke dir recht herzlich, Leo. Ich glaube, das war jetzt erstmal erschöpfend genug, oder? Und haben jetzt auch gar nicht alles drüber besprochen. War auch überhaupt nicht der Sinn der Sache oder der Zweck. Man kann schamlos Eigenwerbung machen, könnt gerne, wenn ihr wollt, euch noch eins der Betabooks holen. Die sind aktuell noch überhaupt nicht teuer, ne? Weil gibt es noch direkt bei Turbine, kriegt man jetzt hier für 25 Euro teilweise. Könnt gerne meinen Text lesen, wenn er euch was gibt. Ich habe, es ist ein sehr dickes Booklet diesmal geworden und ich erzähle aber tatsächlich fast, oder bisher, ich schreibe kaum was über zum Beispiel den Entstehungsprozess. Also ich meine, die Bilder im Layout vom Label und vom Designer sind sehr gut gewählt und zeigen auch Behind-the-Scenes-Fotos, die aber tatsächlich auch zu den Themen oder Aspekten, die ich gerade narrativ im Text erwähne, die dazu passen, also entsprechende Szenen, zeigen sie eben auch sehr schöne Behind-the-Scenes-Fotos. Aber ich schreibe nicht 10, 20 Seiten über, wie wurde genau das Make-up oder Darstellerbiografie hier XY. Das streue ich so mit ein, sondern ich konzentriere mich auf die Motive narrativ, gestalterisch. Ja gut, und am Schluss noch ein bisschen über die Uncut-Fassung. Also die habe ich alles genau Schnittbericht gemacht, so detailliert es mir nur möglich war für nur eine Minute. Es sind auch 3 Seiten geworden. Damit die Leute wirklich verstehen, aha, okay, das nicht, das nicht. Und da habe ich das eben auch angesprochen, das freut mich nochmal, möchte mal betonen, dass wir das beide so sehen, die Szene mit dem Penis, wie wichtig die ist in der Erzählung, in der Darstellung, was sie für einen Zweck erfüllt. Das habe ich auch im Booklet so reingeschrieben, dass es hier in dem Moment eine der wenigen Szenen ist beim Rausschneiden, wo es schade ist, weil es leicht den Sinn schwächt. Wahrscheinlich sogar die einzige. Man könnte noch erwähnen die Szene mit dem Auge, die extrem ist, wo das Auge rausgestochen wird, weil das Auge ja das Element des Sehens ist. Mit dem Auge sehe ich. Okay, Jean Bean wird hier kurzer Spoiler, noch ein Auge rausgestochen und er ist der Chef einer Überwachungsfirma, 1 und 1 und 2. Gut, und jetzt kann er nicht mehr so sehen wie vorher. Das sind auch Szenen, die ihren Zweck haben, aber gut. Also wie gesagt, könnt ihr gerne weiterlesen, gibt es noch viel zu entdecken. Leo, bleib gesund.
Ja.
Hoffentlich aufs nächste Mal.
Genau, das gebe ich zurück. Das muss man in dieser Zeit ja immer wieder sagen. Bleib du auch gesund, pass auf dich auf und bestimmt bis zum nächsten Mal.
Sehr schön. Mach's gut, bis dann. Tschüss.